Vers 9. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir diese Worte betrachten dürfen, diese herrliche Prophetie auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und wir bitten, dass diese herrliche Wahrheit Freude in unserem Herzen hervorbringt und Hoffnung, Herr, Hoffnung in diesen Tagen, die oft grau sind, in diesen Tagen, die oft vom politischen Geschehen überschattet sind, Herr, dass wir in all diesen Dingen Freude und Hoffnung in deinem Sohn Jesus Christus sehen. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Einigen von euch ist es vielleicht bewusst, Zacharja lebte in einer ziemlich interessanten Zeit. Er lebte zur gleichen Zeit wie Haggai. Und es war die Zeit, in der einige von Israel zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft. Ihr wisst, Israel ist in die babylonische Gefangenschaft verschleppt worden. Mit der Zeit hat das persische Reich Babylon übernommen. Und einige von den Israeliten durften zurückkehren nach Jerusalem. Und die Umgebung um Jerusalem. Sie haben angefangen, ihre Existenzen aufzubauen. Und sie haben angefangen, den Tempel aufzubauen. Und im Buch Esra lesen wir sogar, dass der persische König die Juden zurückgeschickt hat. Und die nachfolgenden Könige haben sogar diesen Auftrag unterstützt. Die Juden sollten nach Jerusalem gehen, um den Tempel zu bauen. Und man geht davon aus, dass Zacharja einer der Priester war, die zu dieser Zeit gedient haben. Einer der Priester, die zu dieser Zeit in Jerusalem gedient haben. Und gleichzeitig war er ein Prophet, den Gott berufen hatte. Und jetzt, in Kapitel 9 von Zacharja, stand der Tempel. Israel hatte gelebt in Jerusalem, sie haben sich eingerichtet, mehr und mehr sind zurückgekehrt. Und Israel hatte angefangen, die Mauern aufzubauen, die Stadt wieder stabil zu machen. Und endlich hatte Israel wieder Frieden. Nach jahrelanger Gefangenschaft, nach Jahren in der Fremde, nach Jahren von Ungewissheit, selbst im eigenen Land, endlich herrschte wieder Frieden. Könnte man denken. Die Prophezeiungen, die wir sehen, die Propheten, die wir lesen zu der Zeit, geben uns ein anderes Bild. Wenn wir Zacharja betrachten, sehen wir, dass äußerlich alles gut aussah. Äußerlich herrschte Frieden, doch unter der Oberfläche brodelte es. Unter der Oberfläche sehen wir was anderes. Und für diesen Priester, der diese Prophetien spricht, war es nur eine Frage der Zeit, bis es ausbricht, bis der Vulkan explodiert. Im Moment ist alles gut, aber er wusste, nicht alles wird so bleiben, nicht alles wird so sein, wie es jetzt ist. Und genau in diese Situation steigen wir heute Morgen ein. Die Situation wollen wir betrachten. Der Titel, den ich der Predigt gegeben habe, ist »Ein gerechter Retter«. Und diesen Retter werden wir betrachten. Als erstes betrachten wir den Retter, der benötigt wird, dann der Retter, der kommen soll, und zuletzt werden wir anschauen, wer dieser Retter ist. Wir haben also drei Punkte: der benötigte Retter, der versprochene Retter und am Ende der wahre Retter. Beginnen wir also mit dem benötigten Retter. Wie schon gesagt, die Situation war komplizierter, als sie aussah. Äußerlich war Frieden, aber im Hintergrund gab es verschiedene Probleme. Auf der einen Seite dürfen wir nicht vergessen, das persische Reich hat immer noch regiert. Und Jerusalem und Israel war immer noch eine Provinz dieses persischen Reiches. Es war also nicht so, dass sie unabhängig waren. Der persische König hat ihnen einiges an Privilegien zugesprochen. Aber der nächste König, der auf den Thron kommt, könnte diese Privilegien wegnehmen. Könnte wieder einfallen, könnte diese Provinz wieder unterwerfen, könnte die Israeliten wieder wegziehen. Und dann wäre diese schöne Zeit vorbei gewesen. Die große Hoffnung war, wieder zurück im eigenen Land zu sein. Das Land, was Gott versprochen hatte, was Gott verheißen hatte, wo sie drin leben sollten, wo sie sich mehren sollten, worin sie mächtig werden sollten. Aber es war leider nicht der Fall. Das Land gehörte einem anderen Volk, den Persern. Aber das war nicht das einzige Problem. Andere Herrscher werden kommen, andere Könige werden regieren. Im Osten herrscht das persische Reich, aber im Westen brodelte es auch schon. Die Griechen formten sich und das griechische Reich wurde immer größer. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie kommen werden. Aber zur Zeit, als Zacharja prophezeit hat, haben die Griechen die ersten Schlachten gegen das Persische Reich gewonnen und sind immer mächtiger und stärker geworden. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass es den alten Feind gab, der schon immer herrschte, nämlich Ägypten. Auch wenn Ägypten besiegt war, brodelte dort Widerstand. Und die Ägypter wollten sich auflehnen. Und das nächste Gebiet, was die Ägypter eingenommen hätten, wäre am Ende Israel gewesen. Mittendrin in diesem Konflikt zwischen diesen drei großen Völkern war Israel, ein kleines Volk. Es war nie wirklich riesig gewesen im Vergleich zu den anderen Staaten. In Exodus, in 2. Mose sagt Gott sogar zu seinem Volk, ihr seid nie groß oder mächtig gewesen, aber ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe. Und dieses kleine Volk, was nur mit ein paar Rückkehrern in dem Land war, ohne militärische Kraft, sie hatten keine Soldaten, sie hatten keine Waffen wirklich, sie hatten kein Heer. Dieses Volk war irgendwie gefangen. Die Situation war politisch instabil, nicht sehr trostgebend. Und dann gab es noch das andere Problem, das Problem, was immer unter der Oberfläche lauert, die Sünde. Die Sünde, am Ende waren es auch nur Menschen und diese Menschen hatten dasselbe Problem wie wir, dass die Sünde in uns uns dazu verführt, zu sündigen. Und vieles, was die Propheten ansprechen und vor allem Zacharja anspricht, ist auch Gericht Gottes über die Sünde, die das Volk begangen hat oder begehen wird. Und was wir sehen, ist, dass am Ende die schlimmste Bedrohung nicht die Bedrohung von anderen Reichen war, von anderen Königen, sondern die Bedrohung kam von innen. Die schlimmste Bedrohung war die Sünde, durch die sie Gott angegriffen haben. Sie haben nicht nur das Persische Reich zum Feind gehabt oder die Ägypter oder die Griechen. Am Ende haben sie sich Gott selbst zum Feind gemacht durch ihre Sünde. Seht ihr, Gott hat in seinem Gesetz gesagt, und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Gott sagt, wir sollen ihn fürchten, wir sollen ihn lieben, wir sollen ihm dienen, wir sollen in seinen Wegen wandeln, doch weder Israel noch wir tun das. Die Juden damals haben angefangen, auf sich selbst zu vertrauen. Sie haben das Gesetz Gottes gebrochen, weil sie dachten, ihre Wege sind besser für sie. Warum sollte ich auf das vertrauen, was Gott mir sagt, wenn ich doch sehe, dass die Völker um uns herum in ihren Sünden so aufgehen und blühen? Dann sind wir am Ende nicht anders, nicht genauso. Wieso sollten wir Gott fürchten? Das Argument, was man oft hört, oder nicht? Warum sollte ich Gott fürchten? Ich sehe Gott doch gar nicht. Gott ist doch gar nicht da. Und nicht Teil der Gruppe zu sein, ist oft schmerzhafter, oder nicht? Weil wir spüren die Konsequenzen unserer Sünde doch oft gar nicht. Aber wir spüren es, wenn wir ausgeschlossen sind, wenn wir nicht Teil der Gesellschaft sind, wenn wir nicht relevant sind, wenn wir nicht dazugehören, wenn wir nicht das tun, was alle anderen tun. Und wenn nötig, tun wir dann halt das, was wir nicht tun sollen. Lass uns ehrlich sein, jeder von uns hat schon einmal gelogen, um angesehen zu sein. Jeder von uns hat schon mal etwas Falsches behauptet, was gar nicht wahr ist, was gar nicht so geschehen ist. Die Frage, die wir uns stellen müssen am Ende ist, lieben wir Gott wirklich so, wie wir ihn lieben sollten? Fürchten wir Gott so, wie wir ihn fürchten sollten? Wandeln wir wirklich in seinen Wegen so, wie er es von uns fordert? Wenn wir die Situation der Juden im verheißenen Land damals betrachten und sie mit uns vergleichen, ist die Situation ähnlich. Auch wenn alles stabil aussieht, auch wenn alles nach Frieden aussieht, wir wissen nie, was als nächstes geschieht. Wir hören in den Nachrichten, wie stabil unsere politische Situation ist, aber wissen wir wirklich, wie stabil sie ist? Wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass England die Europäische Union verlässt? Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass auf der Krim so schnell ein Konflikt, ein Krieg entstehen könnte? Oberflächlich sah alles super aus. Oberflächlich sieht immer noch alles super aus. Wir wissen nicht, wie schnell sich alles ändern könnte. Und vor allem haben wir immer noch mit demselben Problem zu kämpfen, nämlich mit der Sünde. Wir tun nicht das, was Gott fordert, sondern wir tun das, was Gott nicht fordert. Und selbst wir als Christen haben dieses Problem. Paulus spendet ein ganzes Kapitel im Römerbrief dieser Thematik, dass er sagt, ich weiß, was ich tun soll, Aber das, was ich tun will, tue ich nicht, sondern ich tue das, was ich nicht tun will. Ich sündige. Die Frage ist, was machen wir in so einer Situation? Was sollte Israel tun? In dieser Situation gibt uns Zacharja Hoffnung. Hoffnung. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, der versprochene Retter. Der versprochene Retter. Wenn wir auf den Vers schauen, dann sehen wir, dass Zacharja uns jemanden verspricht, der kommen soll. Der unser Retter sein soll. Der König sein soll. Aber er beginnt den Vers mit etwas anderem. Er beginnt mit der Aufforderung zur Freude. Er sagt, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Das Erste, was der Prophet macht, er fordert das Volk auf, sich zu freuen. Zu freuen in einer Situation, in der es gar nicht so sehr nach Freude aussieht. Zuvor hat Zacharja dem Volk gesagt, dass Gottes Gericht kommen wird über Israel und über die Feinde Israels. Aber jetzt soll das Volk sich freuen und der Prophet macht hier etwas, was wir ganz oft in der Bibel sehen, dass wir aufgefordert sind, uns über etwas zu freuen, was wir noch gar nicht sehen. Über etwas freuen, was noch nicht da ist. Aber wir sollen uns freuen, weil wir gewiss sein können, es wird eintreten. Die Situation wird geschehen. Und wir kennen das im Kleinen, oder nicht? Ich meine, wenn man sich Kinder anschaut, die freuen sich jetzt schon über das, was sie zu Weihnachten bekommen, obwohl sie es noch gar nicht haben. Obwohl sie das Geschenk noch gar nicht ausgepackt haben, aber sie freuen sich. Wenn man sich mit Kindern unterhält und fragt, und was kriegst du zu Weihnachten, dann können sie dir stundenlang erzählen, was sie kriegen werden. Und das ist die Art von Freude, die wir haben sollten über Dinge, die noch nicht eingetreten sind, die uns Gott aber versprochen hat. Es wird geschehen. Aber was hier versprochen wird, was für Israel kommen sollte, ist besser als jedes Weihnachtsgeschenk. Besser als alles, was wir uns ausmalen konnten. Israel sollte sich freuen über einen König, über einen Retter. Zweimal wird gesagt, ich freue dich, jauchze. Ein König kommt zu dir, sagt der Prophet. Für uns klingt es vielleicht nicht nach einem Grund der Freude. Die Monarchie ist mittlerweile seit über 100 Jahren nicht mehr existent in Deutschland, offiziell abgeschafft. In den meisten Ländern der Welt herrscht keine Monarchie mehr oder nicht mehr reell. Wir sind doch weiter, wir haben jetzt mittlerweile Demokratie. Und für die meisten von uns ist es wahrscheinlich nicht ein sehr, sehr wunderbares Bild, auf das wir hinblicken würden, wenn wir darüber nachdenken, dass eine Person über unser Land herrschen würde und uns regieren würde und bestimmen würde, was wir tun und was wir lassen sollen. Aber wenn Israel die Prophezeiung von einem König bekommen hat, war es für sie ein Grund der Freude. Jedes Mal, wenn ein guter König versprochen war, war das Bild, was vor den Augen Israels erscheinen muss, das Bild Davids, des großen Königs. Er war der Prototyp eines Königs. Und jedes Mal, wenn wir lesen den Propheten, dann heißt es ein Sohn Davids, ein Same Davids. David hatte für zwei Dinge gesorgt. Er hatte in dem Land eine politische, stabile Situation geschafft und er hatte Gerechtigkeit im Land geschaffen. Als David geherrscht hat, war eines seiner Ziele, auch wenn er selbst Sünder war, dass das Gesetz Gottes eingehalten wird. Dass nach dem Gesetz Gottes gelebt wird. Er hat versucht, alles zu tun, damit das Wort Gottes gelehrt und gelebt wird. Zur Zeit Davids ist das Volk in den Wegen Gottes gewandelt. Als Zweites hat er alle Feinde besiegt. Er war der erfolgreichste Feldherr, den Israel jemals gesehen hat. Er hat die meisten Kriege geführt, aber durch die meisten Kriege hat er auch den Frieden im Land bewahrt. Und diese zwei Dinge, die wir sehen, dass er politisch Stabilität geschaffen hat und geistlich Gerechtigkeit geschaffen hat, das war das große Versprechen, was immer mitklang, wenn ein guter König versprochen wurde. Und hier wird dieser König versprochen als ein Gerechter und ein Retter. Auch dieser König, der kommen soll, wird für Gerechtigkeit sorgen. Und er wird Israel retten aus der Hand der Feinde. Wenn wir später Vers 13 lesen, dann lesen wir dass Gott sagt, Griechenland ist keine Gefahr mehr für dich. Und dieser König wird Griechenland überwinden. Der König, der kommt, wird dafür sorgen, dass das Gesetz Gottes eingehalten wird, dass Gerechtigkeit herrscht und dass die politische Lage wieder stabil wird. Sie werden nicht mehr in die Situation kommen und in der Situation sein, in der sie jetzt sind. Das war das Versprechen, was Gott seinem Volk hier gibt. Und das ist nicht nur der Retter, den Israel gebraucht hat, das ist der Retter, den wir brauchen. Und lass uns ehrlich sein, wer von uns sehnt sich nicht nach einem Land, in dem Frieden herrscht, in dem Gleichheit herrscht, Einigkeit, in der Stabilität herrscht? Seht ihr, Gott verspricht einen Retter, der die politische Lage sichert. Und das ist der Retter, nach dem wir uns alle sehen. Das ist das, was uns die Politik doch ständig verspricht, oder nicht? Mit dem nächsten Schritt kommt mehr Sicherheit, mit dem nächsten Gesetz kommt mehr Sicherheit, mit dem nächsten Abkommen kommt mehr Stabilität. Die Frage ist, haben wir diese Stabilität und Sicherheit bis jetzt wirklich gesehen? Ist das wirklich das, was wir erleben? Ich glaube, im Verhältnis zu anderen Ländern in dieser Welt leben wir in Deutschland und Europa noch ziemlich sicher und stabil. Aber die Frage ist, ist das wirklich das, was wir am Ende brauchen? Am Ende brauchen wir einen Retter, vor allem einen Retter, der uns von Gott rettet, oder nicht? Alle politische Situation ist am Ende egal, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes stehen und uns rechtfertigen müssen für das, was wir getan haben. Wir brauchen jemanden, der uns davor rettet, dass wir unter das Gericht Gottes fallen. Wir brauchen einen Retter, der das Problem der Sünde löst. Wenn wir, wie das Wort Gottes sagt, Feinde Gottes sind, brauchen wir jemanden, der diese Feindschaft für uns aufhebt, damit wir Freunde und Kinder Gottes werden. Wir brauchen einen Retter, der unsere Sünden wegnehmen kann. Das ist den Retter, den Israel gebraucht hat, der das Problem der Sünde löst. Und das ist der Retter, den wir brauchen, der unser Problem der Sünde löst. Und genau das ist der Retter, den Zacharja hier verspricht. Er sagt, einen demütigen König, ein König, der auf einem Esel reiten wird. Und das bringt uns zu unserem letzten und dritten Punkt heute Morgen, der wahre Retter. Es soll ein König kommen, der auf einem Esel reitet. Das soll der großartige König sein, der Israel versprochen ist. Ich weiß nicht, was für ein Bild ihr habt von einem König, wenn er in die Schlacht zieht, aber wenn ich mir David vorstelle, dann stelle ich mir vor, wie er auf einem Pferd reitet. Wahrscheinlich dem größten Pferd, was in Israel vorhanden war. Dem besten, dem gesündesten Pferd. Das ist ein König, der in Pracht kommt. Ein Mantel, der bis zum Boden ragt. Seine Rüstung glänzt, sein Schwert blitzt neben ihm. Sein Junge, der ein Schild trägt. Aber Zacharja verkündigt hier einen König, der auf einem Esel reitet. Und dieser König kam. Hunderte von Jahren später, aber er kam. Mittlerweile waren die Griechen schon gar nicht mehr das Problem gewesen. Die Griechen hatten Israel eingenommen, aber das römische Weltreich hat Griechenland eingenommen und damit war jetzt Rom das große Problem geworden. Aber der König kam. Und weil er kam, feiern wir Weihnachten. Das ist der Grund, warum wir Advent haben, warum wir Weihnachten feiern. Der König kam, geboren in der Stadt Davids, als ein Nachkomme Davids. Er war nicht der Sohn des herrschenden Königs. Aber er wurde König. Und dieser König, der versprochen wurde, dieser Retter, ist Jesus Christus. Wir müssen kein großes Geheimnis draus machen, das sagt uns das Wort Gottes. Jesus Christus ist dieser König, der gekommen ist. Und wir feiern Weihnachten jedes Jahr neu, um uns daran zu erinnern, dass Jesus geboren wurde. Der versprochene König. Dieser Junge wurde unscheinbar in Bethlehem geboren, ist aufgewachsen als Zimmersjunge. Er hat von seinem Vater das Handwerk gelernt. Und während er aufwuchs und während er im Alter dann angefangen hat zu predigen und zu lehren, wurde er immer bekannter. Und eines Tages, kurz vor seinem Tod, zog er nach Jerusalem. Zion, die Stadt, die sich freuen sollte, die jauchzen sollte, die frohlocken sollte. Und bevor er dorthin geht, ließ er sich einen Esel bringen, einen jungen Esel, einen Füllen, wie es heißt. Und seine Jünger legten Decken und ihre Mäntel drauf, und damit er darauf reiten konnte. Und er setzte sich und er ritt nach Jerusalem. Und dann lesen wir im Matthäus-Evangelium, und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Als Jesus auf diesem Esel saß und nach Jerusalem einzog, wusste das Volk, hier zieht der König ein, der verheißen ist, in Jesaja 9. Der König, der kommen soll, der Retter, der Gerechte. Die große Hoffnung war da, aber wenige Tage später hing dieser König am Kreuz, verurteilt. Verurteilt wie ein Schwerverbrecher. Unschuldig wurde er dorthin gehängt. Er war keine Sünde. Man hat sich über ihn lustig gemacht. Pilatus hat noch ein Schild über ihn anbringen lassen, worauf stand: Jesus Christus, der König der Juden. Man hat ihn verspottet. Er war unschuldig und wurde doch noch ans Holz gehängt. Und nach dem Gesetz war er deshalb verflucht. Was für ein König. Was ist aus diesem großen König, der eingezogen ist, geworden? Was ist aus dem großen Retter des Volkes geworden, den Gott verheißen hat? Er hat das getan, was er tun sollte. Er hat das getan, wozu er gekommen ist. Die Bibel sagt uns, dass er am Kreuz hing, um die Sünden seines Volkes zu tragen. Er hat die Strafe getragen, die jeder für seine Sünde verdient hat. Christus, der große König, ist gekommen, um das Problem zu lösen, nämlich das Problem der Sünde, das das Volk hatte und das wir haben. Er hat die Trennung, die zwischen uns und Gott war, zertrennt, aufgelöst, weggenommen. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient haben. Und Gottes Wort sagt uns, dass wir deshalb gerecht vor Gott stehen. Gerecht. Der Gerechte hat uns Gerechtigkeit gebracht. Und das ist das Evangelium. Wenn wir daran glauben, dass Christus unsere Schuld getragen hat, dann wird uns Gott nicht mehr verurteilen. Wenn du darauf vertraust, dass das, was im Evangelium steht, für dich persönlich geschehen ist, dann wird Gott dich nicht mehr verurteilen. Dann bist du gerecht, ohne Sünde. Wenn du es glaubst, wenn du darauf vertraust. Und wenn du das tust, wird auch das zweite Problem gelöst. Seht ihr, das zweite Problem, das äußere Problem in Israel, war die instabile Situation, die politische instabile Situation, die wir immer noch haben. Aber Gott verheißt uns in Christus auch dafür eine Lösung, nämlich ein neues Land. Ein Land voller Frieden. Ein Land voller Gerechtigkeit und Liebe. Ein Land, was stabil ist. Kein Land auf dieser Welt, sondern in der Welt, die kommt. Jesus hat gesagt, dass diese Erde vergehen wird. Aber es wird eine neue Erde kommen, ein neuer Himmel. Und auf dieser neuen Erde wird es ein neues Jerusalem, ein neues Zion geben. Es wird eine neue Herrlichkeit geben. Und Christus selbst wird mitten unter uns sein, Gott mit uns. Und er wird unser König sein, der regiert vom Thron in Gerechtigkeit. Und jeder von uns muss sich die Frage stellen, was geschieht nach diesem Leben? Was passiert, wenn ich nicht mehr da bin? Christus verspricht uns, wenn wir an ihn glauben, dann werden wir in das neue Leben eingehen. In das neue Reich, wo Frieden und Herrlichkeit herrscht. Diese Erde wird am Ende von Gott selbst regiert sein, dem großen, wahrhaftigen König, der größer und herrlicher ist als David. Und jeder andere König, der kommen wird. Gott selbst wird regieren. Und er wird sich niemals ändern. Jakobus sagt uns, dass Gott sich nicht ändert. In ihm ist keine Veränderung und kein Schatten aufgrund von Veränderung. Gott ist immer derselbe. Und weil Gott immer derselbe ist, wird das Land, das er regiert, das er herrscht, immer dasselbe sein und wird sich nicht ändern. Alles, was wir tun müssen, ist glauben. Glauben, dass Christus dieser verheißene König ist, der uns versprochen wurde. Lasst uns beten.